Herzlich willkommen bei
Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob,
deinem Weiterbildungspodcast für alle Themen von der ersten OP bis hin zur Facharztprüfung. Im Gespräch mit
Lisa
und
Daniela
bekommst du hier Antworten auf all die Fragen, die im Medizinstudium zu kurz gekommen sind, obwohl sie für Ärztinnen und Ärzte in der Orthopädie und Unfallchirurgie enorm wichtig sind. Eine Produktion des jungen Forums O&U und der OTC Germany.
Herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Ein ganz gewöhnlicher Knochenjob.
Ja, auch von mir herzlich willkommen zurück. Und wir dachten uns, wir unterhalten uns heute mal über ein ganz grundlegendes Thema der Unfallchirurgie, und zwar über die Biomechanik. Was gibt es denn da eigentlich alles an Sachen, über die wir uns Gedanken machen müssen und Verfahren, die da vielleicht auch in Betracht kommen?
Ja, ich habe mir gedacht, wir gliedern das Ganze so ein bisschen nach den verschiedenen Osteosynthesematerialien, die wir so ganz häufig hernehmen, wie zum Beispiel die Schrauben- und Plattenosteosynthese, aber auch die Marknagelung und auch die Zuggurtung. Es gibt natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel den Fixateur extern, den haben wir aber ja schon in einer anderen Folge mal besprochen, sodass wir den heute ein bisschen aussparen werden, und auch so Dinge wie die Kartradspickung berücksichtigen wir in der heutigen Folge nicht.
Hast du denn da jemanden im Kopf, den wir dazu befragen könnten, der uns etwas unterstützen könnte?
Ja, die Anna Schreiner könnten wir da fragen, die ist auch Unfallchirurgin, und ich glaube, mit der können wir uns ganz gut zu dem Thema austauschen.
Sehr gut, dann lass uns doch mal die Anna anrufen.
Machen wir.
Ja, hallo, Anna Schreiner hier.
Hallo Anna, hier ist die Lisa, grüß dich.
Hallo Lisa, schön dich zu hören.
Hi, du, Daniela Ganser und ich machen gerade einen Podcast und beschäftigen uns mit dem Thema Biomechanik, und wir haben uns gedacht, dass du uns da vielleicht ein bisschen zur Seite stehen könntest. Hast du Lust darauf?
Ja klar, sehr gerne. Lass uns loslegen.
Sehr gut. Vielleicht zum Einstieg noch kurz, wer bist du denn überhaupt und was machst du so genau?
Ja, mein Name ist Anna Schreiner. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie seit April letzten Jahres. Ich habe in Tübingen studiert und auch meinen Facharzt an der BG-Unfallklinik in Tübingen gemacht. Letztes Jahr dann noch meinen Hauptoperateur an der Endoprothetik ergänzt. Habe dann an die orthopädische Klinik Markgröningen in die Allgemeinorthopädie gewechselt und bin aktuell dort noch in der Sportorthopädie tätig. Mache allerdings auch viel Lehre und Forschung. Habe Anfang des Jahres meine HBIL eingereicht und einen wissenschaftlichen Aufenthalt in den USA angeschlossen. Lisa kenne ich noch gut von meiner Tätigkeit im Jungen Forum in der Sektion Wissenschaft.
Genau.
Haben wir sehr gern zusammengearbeitet. Und ja, insofern schön, heute hier zu sein und gemeinsam etwas zu fachsimpeln.
Ja, dann kommen wir gleich zu unserem ersten Thema, nämlich zur Schraubenosteosynthese. Anna, kannst du uns einmal erklären, so, was der Unterschied zwischen einer Corticalis und einer Spongiosa-Schraube ist?
Fangen wir gleich mit den Schrauben an. Ich denke nur vorneweg vielleicht noch ein paar interessante Begrifflichkeiten zur Osteosynthese als solches, so etwas als historische Grundlage, dass wir einfach wissen, wo bewegen wir da uns, in welchem Zeitraum, in welchen Begrifflichkeiten. Man muss sich halt vorstellen, dass der Osteosynthese-Begriff von Lambot erst 1908 geprägt wurde und bis dahin eigentlich alles konservativ therapiert wurde, Reposition, Retention und Reha, vor allem auch aus hygienischen Gründen. Und über die AO dann 1958 halt zu einer Standardisierung auch von Osteosyntheseprinzipien kam. Wir haben primär empirische Daten, ja, von Generation zu Generation, oder alternativ eben Tiermodelle und Biomechanik, sodass wir einfach teilweise verschiedene Ziele der Frakturversorgung haben, die miteinander konkurrieren und durchaus auch verschiedene Osteosyntheseverfahren kombiniert werden können, die wir jetzt gleich im weiteren Verlauf auch besprechen werden. Und ihr könnt es sicherlich bestätigen, es gibt auch historisch eher nagellastige oder eher plattenlastige Häuser, sodass da auch viel Raum zur Diskussion bleibt. Wichtig, bevor wir gleich mit der Schraubenosteosynthese einsteigen, das Ziel der Knochenbruchhandlung ist einfach immer Wiederherstellung der anatomischen Achse, Länge, gegebenenfalls auch Gelenkflächenkongruenz, um eben Verschiebung und Verformung zu begrenzen, die Belastbarkeit zu sichern und auch eine Schmerzreduktion für den Patienten zu erzielen. Biomechanisch also eine Begrenzung der Gewebeverformung zu erreichen, um eben eine gute Voraussetzung für Angiogenese und Osteogenese zu schaffen. Und bei allem, was wir heute biomechanisch besprechen, dürfen wir halt auch nicht vergessen, wir haben noch weitere Einflussgrößen auf die Frakturheilung, nämlich das Trauma als solches, den Patient mit seinen Risikofaktoren, aber eben auch Operationstechniken und Therapieformen. Dann jetzt so ganz einfach Schraubenosteosynthese zum Start. Also es ist die Form der Osteosynthese, bei der die Frakturstücke durch Schrauben fixiert werden. Das kann alleinig stattfinden, eben bei epimetaphysären Gelenkfrakturen oder langen Schrägfrakturen im diaphysären Bereich oder auch in Kombination mit anderen Osteosyntheseverfahren, vornehmlich der Plattenosteosynthese. Wir haben auch verschiedene Materialformen, die uns zur Verfügung stehen. Und unterschieden wird letzten Endes nach Art der Einbringung, selbstschneiden oder nicht selbstschneiden, nach der Funktion, habe ich Halt- oder Zugschrauben, nach der Größe, nach der Form, der Knochenstruktur und der Verwendung. Und die zwei Hauptschlagwörter, prinzipiell Corticalis-Schraube, wie du gesagt hast, und Spongiosa-Schraube, wie unterscheidet sich das? Also bei der Corticalis-Schraube habe ich primär ein durchgehendes, eher flaches, schmales Gewinde mit einem dicken Kern, eine stumpfe Spitze, eine nicht selbstschneidende Schraube, um in der Regel eine Fixierung in der Diaphyse zu erzielen. Der Durchmesser ist hier entscheidend, weil die Haltekraft einer Schraube nimmt ab, sobald der Schraubendurchmesser sich eben 40% des Knochendurchmessers nähert. Anders die Spongiosa-Schraube, im Gegensatz zur Corticalis-Schraube, wie gesagt, dicker Kern, dünnes Gewinde, habe ich hier ein vollständiges oder ein teilweises Gewinde, was relativ tief ist, mit einer großen Steigung, was mir einfach eine hohe Haltekraft im Spongiosknochen bietet, in der Meta-Epiphyse, eben durch das Verhältnis zwischen äußerem Durchmesser und Schaft und da auch gut selbstschneidende Fixierung eben im metaphysären Bereich erzielen kann. Sonderform, wenn hier die kannulierten Schrauben, die ich eben über einen Kirschnerdraht einführen kann, eben um größere epimetaphysäre Frakturfragmente zu rekonstruieren oder auch im Calcaneus mir einfach optimal dann auch bei der Metallentfernung Hilfestellung bietet.
Sehr gut, da haben wir mal einen groben Überblick und es gibt ja dann ganz viele Unterscheidungen. Du hast es ja schon angesprochen, selbstschneidend, schneidend, Teilgewinde, Vollgewinde, dann die verschiedenen Größen hattest du, glaube ich, auch so ein bisschen angesprochen. Wenn man jetzt anfängt, werden immer mal wieder so Begriffe genannt, die dann gleich eine Funktion mit einschließen. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte, auf die Stellschraube und die Zugschraube. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied und warum muss ich das auch wissen, bevor ich eine Schraube setze?
Genau, Stell- und Zugschraube kann man sich schön ein bisschen am Namen entlanghangeln, wenn man das erste Mal in der OP vom Oberarzt gefragt wird. Die Stellschraube, wie der Name sagt, dient zur Festlegung und Sicherung des Abstandes zwischen zwei knöchernen Bestandteilen oder den Frakturanteilen, klassisch wie bei C-Fraktur, um eben die Stellung der Malleongabel bzw. des Syndesmosenspaltes zu sichern. Anders bei der Zugschraube wäre sozusagen das Stichwort die interfragmentäre Kompression.
Wie genau bringe ich denn eine Zugschraube ein? Also worüber funktioniert denn der Zug? Ich glaube, das wissen viele Anfänger und Anfängerinnen nicht. Vielleicht kannst du es einmal kurz erklären.
Genau, also der allgemeine Vorgang ist so, dass ich, das Wichtige ist sozusagen, ich muss senkrecht zur Frakturebene meine Schraubenpositionierung wählen. Ich reponiere, um eben auch beim Festziehen dann Scherkräfte zu vermeiden und auch eine Dislokation der reponierten Fragmente zu vermeiden. Ich brauche Schraubenkopf nah an der Cis-Corticalis, eine Gleitlochbohrung, was dem Außendurchmesser der Schraube entspricht, und an den Gewindeloch Schraubenkopf fern exakt gegenüber, also in der Transcorticalis für eine stabile Kompression. Und das Gewinde darf sozusagen nur dieses gegenüberliegende Fragment fassen. Und wie man das macht, in welcher Reihenfolge, also ob ich sozusagen erst 4-5 Cis-Corticalis und dann 3-2 Schrauben fernbohr oder andersrum, ist tatsächlich etwas Hausphilosophie.
Also ich kenne es tatsächlich so, dass man die erste Corticalis entsprechend mit dem dickeren Bohrer durchbohrt und dann gibt es auch so Steckhülsen, damit man die Richtung ja richtig trifft und die dann einbringt und dann mit dem dünneren zum Beispiel weiterbohrt. Aber da gibt es auch wieder verschiedene Methoden, wie du schon gesagt hast, nur mal als Beispiel genannt.
Korrekt.
Und da ist ja die Weber-C-Fraktur, die du gerade schon angesprochen hast, ein gutes Beispiel. Wenn man die ganz klassisch nach AO operiert, hat man ja beide Prinzipien in der Frakturversorgung.
Absolut.
Dann lass uns doch einmal weitergehen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei den Schrauben gewesen. Wie sieht es denn mit den Platten aus? Es gibt ja verschiedene Prinzipien und Wirkungsarten der Platten. Jetzt haben wir sie ja schon mehrfach angesprochen, die Weber-C-Fraktur. Da fällt ja ein Begriff dann auch gleich noch hinterher, die Neutralisationsplatte. Was genau ist denn eine Neutralisationsplatte?
Auch hier können wir uns wieder am Namen orientieren. Also wir können ja gern gleich noch auf die verschiedenen Frakturstabilisierungsmethoden eingehen. Die Neutralisationsplatte, wie der Name schon sagt, wird häufig in Kombination mit der Zugschraubenosteosynthese verwendet. Hier habe ich eben, wie oben eben beschrieben, durch die Zugschraube meine interfragmentäre Kompression, während die Platte hingegen einen Teil der einwirkenden Kräfte neutralisiert und so eine Schutzfunktion letzten Endes für die Schrauben übernimmt. Ich kann das Ganze dann noch an die Form des Knochen anpassen, anpassen und letzten Endes auch durch eine gewisse Vorspannung auch eine gewisse Kompressionswirkung additiv erzielen.
Hast du ein Beispiel für uns?
Das wäre klassisch, wie wir gesagt haben, die Weber-B- oder Weber-C-Fraktur. Das heißt, ich fange mit der Frakturreposition an, die ich eben durch meine Zugschraube sichere. Und dann bringe ich additiv noch eine dem Knochen angeformte Drittelrohrplatte zum Beispiel an, als Neutralisationsplatte.
Ja, sehr gut. Dann hattest du ja gerade schon angesprochen, dass du noch über die Belastungsstabilität reden möchtest. Woran hattest du da gedacht?
Ja, wir haben letzten Endes zwei miteinander konkurrierende Prinzipien, die sich auch historisch letzten Endes nacheinander entwickelt haben. Wir haben eigentlich das klassische Prinzip, was eine stabile Verbindung durch Kompression zwischen Platte und Knochen herstellt, um eine absolute Stabilität zu erzielen. Oft meist kombiniert mit interfragmentärer Kompression, sodass ich eine primäre Frakturheilung habe. Wäre eben, wie gerade gesagt, Zuschrauben, Protektionsplatte, Kompressionsplatten, aber auch Abstützplatten und Zugurtungsverfahren versus Winkelstabilität, was letzten Endes auf Anforderungen zurückgeht, die sich bei der Stabilisierung von Wirbelsäulenfrakturen ergeben haben. Hier werden die Schrauben stabil im Knochen und in der Platte, also über den Schraubenkopf, fixiert, sodass man eine Schraube mit einem konisch zulaufenden Kopf mit Gewinde hat und korrelierendem Gewinde im Plattenloch. Das heißt, hier entsteht die Stabilisierung und Stabilität nicht durch den Anpressdruck der Platte an den Knochen, was letzten Endes dann auch die periostale Zirkulation stören würde, sondern wendet letzten Endes ein Fixateur-intern-Prinzip an. Das heißt, ich habe eine kraftschlüssige Verbindung zwischen zwei Teilen, wobei wir die Kontaktflächen fest und bewegungsfrei miteinander verbunden sind und somit letzten Endes die Fraktur für die Erzielung einer biologischen Heilung überbrückt und habe dann letzten Endes eine relative Stabilität und kann eben dadurch Mikrobewegungen eine biologische Osteosynthese fördern.
Jetzt hast du es gerade vorhin schon mal kurz angesprochen, das Wort Abstützplatte, da würden wir gern weiter einhaken. Ja, wann nehme ich denn die, was ist die Funktion und was wäre so ein klassisches Beispiel für die Abstützplatte?
Die Abstützplatte wird oft auch synonym als Buttress Plate genannt. Das sind tatsächlich in der Regel T- oder L-förmige Platten, Formplatten für die metaphysäre Region. Klassisches Beispiel wäre die proximale Tibia, also Tibia-Kopffrakturen oder auch femorale Kondylenfrakturen. Einfach der epimetaphysäre Knochenbereich, wo ich manchmal eine dünnere Corticalis, eine lockere Spongiosa-Form habe, wo eben der Knochen den bestehenden Druck- und Scherkräften allein nicht widerstehen könnte. Das heißt, die Platte muss sozusagen in Form mit dem abzustützenden Knochen übereinstimmen und fest mit dem Fragment verbunden sein. Ich habe also ein formschlüssiges Konstrukt, wo ich auch Schrauben in unterschiedlichen Orientierungen einbringen kann.
Genau, es sind ja oft so anatomisch vorgeformte Platten.
Da habe ich tatsächlich immer das Bild im Kopf, das in der Vorlesung an die Tafel gemalt wurde von einem starken Mann, der sich gegen die schräge Tibia abstützt. Bei der Abstützplatte, die man sich so wirklich bildlich herleiten kann. Vielleicht gehen wir noch weiter zu Kompressionsplatte. Kompression haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Aber was ist denn jetzt genau eine Kompressionsplatte?
Ja, bezüglich der Kompressionsplatte geht es darum, eine kraftschlüssige Stabilisierung der Fraktur zu erzielen. Im Gegensatz zur genannten Winkelstabilität werden hier die Fragmente durch die Schrauben fest an die Platte gezogen. Das heißt, die Reibung zwischen Knochenoberfläche und Platte wird verhindert und eben auch die damit einhergehende Relativbewegung der Fragmente. Heißt aber auch, hier findet ein Anpressen an den Knochen mit hohen Kräften statt, was belastungsstabil sein muss. Das Ganze wird gern mit einer Zugschraube oder auch dem Plattenspanner oder dem Vorspannen durch exzentrische Schraubenbesetzung ergänzt. Ganz klassisches Beispiel hier die DCP, die Dynamic Compression Plate, oder neuer die LC-DCP.
Ja, und dann haben wir ja noch die klassischen Überbrückungsplatten. Vielleicht kannst du da noch ein Wort dazu sagen.
Genau. Die Überbrückungsplatte kommt dann zum Einsatz, wenn letzten Endes eine anatomische Rekonstruktion nicht adäquat möglich ist, wie bei einer Trümmerfraktur. Das heißt, hier bleibt mir nur übrig, den Frakturbereich zu überbrücken und proximal und distal davon zu verankern, sodass das Ganze unter Kallusbildung heilen kann.
Ja, prima. Und dann vielleicht noch zur Ergänzung genannt die Zugurtungsplatte, wobei wir später ja noch näher auf die Zugurtung mit eingehen. Das können wir vielleicht auch da noch mit erwähnen dann. Ja, und du hast es vorher schon so schön angesprochen in Richtung Winkelstabilität. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen. Wie erkenne ich denn auch eine winkelstabiles Implantat? Hat es besondere Merkmale? Und wofür nehme ich es insbesondere her?
Das erkenne ich tatsächlich schon auf den ersten Blick. Ich habe ja vorher schon ein bisschen erklärt, wie die Fixierung erfolgt. Und hier sehe ich das insofern, dass der Schraubenkopf ein eigenes Gewinde hat, was sozusagen in der Platte verankert wird. Und so kann ich auch als Anfänger schon die winkelstabile Schraube auf den ersten Blick erkennen. Also eine Schraube mit einem konisch zulaufenden Kopf mit Gewinde und einem korrigierenden Gewinde im Plattenloch.
Ja, und häufig gibt es ja auch einen Drehmomentschraubenzieher, mit denen ich die letztendlich festziehe, weil sie sonst kalt verschweißen können. Und das ist wahrscheinlich das, wo der Anfänger oder die Anfängerin am schnellsten Kontakt mit dieser Art von Material bekommt und das auch nie wieder vergessen wird, wenn man dann mal so eine festgefressene, kalt verschweißte Schraube aus einer Platte rausbringen muss und dann anfängt aufzubohren. Dann weiß man, da wurde zu fest reingedreht.
Ja, wie du sagst, spätestens bei der Metallentfernung bekommt man die Retourkutsche.
Genau.
Absolut, da sind wir, glaube ich, alle schon mal verbrannt worden, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir viel über die Vorteile von Winkelstabilität gesprochen. Macht es denn immer Sinn, was winkelstabil zu versorgen?
Winkelstabile Platten eignen sich einfach sehr gut, wenn ich das Periost schonen will und eine schlechte Knochenqualität habe, weil sie einfach eine höhere Ausrissstabilität bieten als klassisch dynamische Platten. Also sind sehr gut für den osteoporotischen Knochen geeignet. Aber auch hier muss natürlich die Indikation stimmen. Wenn ich natürlich einfach anatomisch reponierbare Frakturen habe, möchte ich natürlich eine primäre Frakturheilung über Kompression erzielen. Das wäre dann sozusagen nicht das klassische Einsatzgebiet, aber die winkelstabile Plattenosteosynthese ist ganz klassisch, zum Beispiel bei der distalen Radiusfraktur, nicht mehr wegzudenken.
Ja, das stimmt, das ist der Klassiker. Ja, jetzt haben wir die ganzen, wie du es schon vorher gesagt hast, die Kliniken bedient, die der Plattenschule angehören. Jetzt widmen wir uns mehr der Marknagelschule. Vielleicht kannst du einmal das Prinzip vom Marknagel erklären und was so die prinzipielle Indikation oder auch Kontraindikation ist.
Ja, der Marknagel im Vergleich zur Platte wendet das Prinzip eines intramedullären Kraftträgers an. Das Ganze kann dann noch, können wir gleich noch drauf eingehen, bezüglich Rotationsstabilität mit Verriegelungsbolzen kombiniert werden. Indikationen sind vor allem diaphysäre Frakturen der langen Röhrenknochen bei geschlossenen Wachstumsfugen. Und ja, dann kann man sozusagen schon weitermachen, wie implantiere ich ihn, Antre- oder Retrograd, aufgebohrt versus unaufgebohrt, statisch versus dynamisch verriegelt oder sogar Advanced Locking. Das sind dann die Punkte, auf die wir noch weiter eingehen können.
Wie ist denn das mit den Wachstumsfugen genau? Weil jetzt hat man zum Beispiel ein Röntgenbild von einem, ja, sagen wir mal 15- oder 16-jährigen Jungen als Beispiel und der hat jetzt im distalen Drittel eine Tibia-Schaftfraktur. Was mache ich denn dann weiter, um jetzt festzustellen, ob ich einen Marknagel hernehmen kann oder ob ich zur Platte greifen muss?
Ja, dann würde man noch ein Röntgen vom Kniegelenk ergänzen, um den Epiphysenfugenstatus proximal zu beurteilen.
Wunderbar, okay. Dann kommen wir zu den Schlagworten, die du schon genannt hast. Unaufgebohrt, aufgebohrt. Was sind denn die Vor- und Nachteile und wann wende ich was an?
Ja, das ist tatsächlich in der Unfallchirurgie auch ein durchaus emotionales Thema, was auch gern noch kontrovers diskutiert wird. Ganz einfach zusammengefasst, die Aufbohrung birgt letztendlich immer die Gefahr der Fettembolisation, hat aber den Vorteil, dass der Nagel eigentlich besser verklemmt, eine gute Knochenheilung erzielt und eine höhere mechanische Stabilität gegeben ist. Der unaufgebohrte Marknagel schützt sozusagen meine intramedullären Gefäße, reduziert das Infektrisiko, wird also gern bei schweren offenen Frakturen beim Polytrauma eingesetzt, ist zwingend mit Verriegelungsbolzen zu kombinieren. Hier wäre allerdings auch die Alternative dann der Fixateur extern. Ist durchaus auch eine höhere Rate an Delayed oder Non-Union beschrieben. Es gibt aber auch genug Multicenter-Studien, die keinen Unterschied zwischen den Typen zeigen, bis zur subjektiven Vollbelastung.
Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass es verschiedene Arten von Marknageln gibt, statisch, dynamisch, Advanced Locking. Was bedeutet das denn eigentlich alles genau?
Ja, bei der statischen Verriegelung, bei gegebener Stabilität, verriegele ich sozusagen mit meinen Verriegelungsbolzen proximal und distal über die runden Löcher. Das heißt, ich habe ein stabiles Konstrukt, was sich aber durchaus im Verlauf durch die Entfernung von dem statischen Verriegelungsbolzen sekundär dynamisieren kann, wenn ich zum Beispiel eine verzögerte Knochenbruchheilung habe. Bei der dynamischen Verriegelung geht es darum, ein weniger starres Konstrukt zu erzielen, indem ich das ovaläre Loch sozusagen besetze. Da ist letztendlich das Sintern bei axialer Belastung erwünscht, um eine dynamische interfragmentäre Kompression zu erzielen.
Das finde ich auch eine ganz wichtige Grundregel tatsächlich, dass man immer das Langloch, das Ovale besetzt, also auch wenn man statisch verriegelt, weil man sich damit einfach für später bei letztendlich verzögerter Frakturheilung immer die Option offen hält, dann eine Teil-ME zu machen und den Nagel sozusagen zu dynamisieren. Also dieses Loch sollte man trotzdem immer mit einer Schraube versehen.
Absolut, und auch die Dynamisierung ist dann ein kleiner Eingriff, der schnell vorangeht und kommt sicherlich auch mal extra dann noch im Podcast Pseudarthrose zur Sprache.
Genau.
Das ist aber dann schon sehr erfahren. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Grundlagen schaffen, bevor wir uns dem Pseudarthrosen zuwenden.
Zusätzlich sei noch vielleicht ganz kurz das Advanced Locking erwähnt. Mit dieser Methode kann man Kompressionen auf den Frakturspalt aufbringen. Dazu bringt man eine Schraube über das Langloch ein, also als dynamische Verriegelungsschraube, und anschließend kommt dann eine sogenannte Kompressionsschraube in das Innere des Nagels rein, also letztendlich vom Eintrittspunkt aus. Und wenn man diese Schraube dann eindreht, drückt die auf die dynamische Verriegelungsschraube und sorgt somit dann für eine Kompression im Frakturspalt. Das zeigt sich dann meistens auch in der Durchleuchtung, dadurch, dass sich die dynamische Verriegelungsschraube dann durchbiegt. Und im Anschluss sollte man dann aber noch für die Rotationssicherung eine statische Verriegelung einbringen.
Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir so die Grundlage des Marknagels mal zusammengefasst. Klar, man kann genauso wie bei den Platten und den Schrauben noch viel, viel mehr dazu sagen, aber so ganz als grundlegende Informationen war das ja jetzt schon hilfreich. Wir haben die Zugurtung ja vorhin noch angesprochen. Was bedeutet denn jetzt Zugurtung? Welche Indikationen sind dafür am häufigsten?
Ja, da kann man auch nochmal einen kleinen historischen Ausflug machen zu Pauls. Der hat letztendlich festgestellt, dass beim exzentrisch belasteten Knochen die konvexe Seite Zugkräften ausgesetzt ist und die konkave Seite Druckkräften. Und es geht jetzt darum, dass das Zugurtungsimplantat Druck in Biegekräfte umwandelt, beziehungsweise die Zugkräfte des Implantates in Druckkräfte auf den Frakturspalt umgewandelt werden, um eben letzten Endes dislozierende Zugkräfte, die eben meist durch einen Muskelzug entstehen, zum Beispiel den Quadrizeps oder auch den Trizeps, da neutralisierend entgegenzuwirken. Also das Prinzip letzten Endes ist die Umwandlung von Zug in Druckkräfte. Und die klassischen Indikationen ist die Olecranon oder die Patellafraktur.
Und wir haben es vorhin ja schon angesprochen, diese Zugurtungsplatte, wo wäre da das typische Anwendungsgebiet?
Auch die Olecranon-Fraktur.
Gut, dann haben wir jetzt auch einiges noch zur Zugurtung gehört. Dann kann ich nochmal zusammenfassen. Wir haben über die Schraubenosteosynthesen, Plattenosteosynthesen und die Marknagelung gesprochen. Und jetzt zum Schluss noch abgerundet durch die Zugurtung. Und Anna, wir danken dir an dieser Stelle, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, uns heute zu unterstützen. Und wir hoffen, dass wir dich bald mal sehen wieder.
Ja, sehr gern. Vielen Dank. Wie gesagt, das war ein ganz kleiner Einstieg, glaube ich, in die Osteosynthese. Ausblickend kann man sagen, dass es natürlich das Ganze noch ergänzt werden kann, auch in der Forschung über Wachstumsfaktoren, Scaffolds, Grafts oder additive Platten. Aber das würde sozusagen hier den Rahmen sprengen. Aber es ist auf jeden Fall ein Feld, was weiterhin in Entwicklung ist. Und glaube ich, auch die jungen Kollegen von heute werden vielleicht in 5 bis 10 Jahren mit anderen Implantaten arbeiten, als mit denen wir angefangen haben. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall und bis bald.
Ciao.
Bis bald. Danke dir.
Tschüss.
Ja, spannender Ausblick auf die Zukunft. Da hat Anna wahrscheinlich recht, dass es hier noch einige Entwicklungen geben wird. Und ja, jetzt haben wir ja viel über die Osteosynthese-Materialien gehört und Dani hat noch etwas Hintergrundwissen zu einem davon in Angebot.
Historical Fact.
Jetzt hatten wir ja zum ersten Mal auch einen Gast, der so begeistert ist für Medizingeschichte wie ich. Und da habe ich jetzt auch noch jemanden mitgebracht, zu dem Lisa ein besonderes Verhältnis hat, weil nach ihm die Adresse von der BGU Murnau benannt ist. Und zwar soll es heute noch um Professor Gerhard Künscher gehen. Der hat gelebt vom 6.12.1900 in Zwickau bis zum 17.12.1972. Er hat Medizin studiert in Würzburg, Hamburg und Jena. Und hat sich letztlich in die Chirurgie begeben und hat da viel geforscht im Bereich der Knochenheilung und eben auch unserem Thema der heutigen Folge, der Biomechanik. Er hat dann das Prinzip des vorhin schon angesprochenen Marknagels entwickelt und erstmals hat er die Operation mit der Implantation von Marknägeln an Hunden durchgeführt und ist dann irgendwann zu den Menschen weitergegangen. Er hat im Zweiten Weltkrieg als Lazarettarzt gearbeitet und ist vielfach an Soldaten verwendet und den Eingriff und die Methode zum Einsatz gebracht. Kritisch muss man sagen, er war ein frühes Mitglied der NSDAP, hat ein sehr bewegtes Leben gehabt mit ganz vielen Mythen und Geschichten. Da lohnt es sich wirklich mal nachzulesen. und das sprengt den Rahmen von dem Historical Fact bei weitem. Aber wer da Interesse hat, auf jeden Fall mal nachschauen, hat ein sehr bewegtes Leben gehabt, der Herr Künscher.
Und ja, ist auf jeden Fall ein Name, den man im Kopf behalten sollte, der Urvater des Marknagels. Den sollte man auf jeden Fall kennen.
Das sagst du jetzt nur wegen der Adresse von deiner Klinik, Lisa.
Das kann sein. Nein, aber ist schon wichtig und hat, denke ich, da wegweisend Osteosynthese-Prinzipien entwickelt. Genau. Ja, damit sind wir am Ende zur Folge Biomechanik und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
Genau, bis dahin. Alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast für junge Assistenzärztinnen und Ärzte in O und U mit Daniela und Lisa. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge und Impulse per E-Mail. Weitere hilfreiche Infos findet ihr in den Shownotes.